Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Wort, jüngeres Semester trifft älteres Semester. Mein Name ist Tom und ich werde euch durch die heutige Folge des Podcasts begleiten. Wie ihr dem Titel Fair oder lustvolles Alter immer auf was Lust haben können oder müssen bereits entnehmen können, soll es in dieser Episode inhaltlich um Lust im Alter, genauer um die Vereinbarkeit dieser beiden Begriffe gehen. Bevor uns die beiden SeniorInnen Ursula und Werner diesbezüglich ihre Gedanken mitteilen, möchte ich mich mit euch zunächst einmal den beiden Begriffen bzw. Kategorien Lust und Alter abstrakt widmen. Wenn ihr diesen Exkurs auslassen wollt und euch gleich der Einschätzung der beiden zum Thema annehmen wollt, dann könnt ihr die nächsten ca. 20 Minuten überspringen. Falls nicht, freue ich mich, euch in meine Auseinandersetzung mit den beiden Begriffen Lust und Alter einzuführen. Mir geht es nicht darum, eine vor- bzw. festgeschriebene inhaltliche Definition aus einem der vielen Fach- und Sachbücher, die sich dem einen oder anderen Thema angenommen haben, vorzustellen. Ich will vielmehr mit euch den Versuch unternehmen, dieses Dasein von Lust und Alter als Begriffe, als definierte Gegenstände unseres alltäglichen Denkens und Handelns zu hinterfragen. Sowohl Lust wie auch Alter sind Wörter, die wir Tag für Tag in aller Selbstverständlichkeit und Gewohnheit nutzen. Zwar eignen wir uns subjektiv diese Begriffe an und unterscheiden beispielsweise gegenseitig unsere jeweilig individuellen Lüste, dass es die Kategorie Lust jedoch gibt, dass sie durch bestimmte Merkmale diese ihre bestimmte Form annimmt, dass ein ausgewählter Anteil unserer Lebenswirklichkeit ihr zuordnenbar ist, scheint uns dagegen als selbstverständlich und aller menschlichen Wirklichkeit gemein. Alle individuelle Unterscheidung im Umgang mit den Begriffen Alter oder Lust liegt dann lediglich darin, dass wir die beiden Kategorien mit unseren jeweiligen konkreten Lebenserfahrungen unterfüttern. Sämtliche kommunizier- und verstehbare Unterscheidung baut letzten Endes also auf der gemeinsamen Identität im Begriff auf. Oder anders formuliert, alle begreifbare Individualität zeigt sich in der Ausprägung des identischen Begriffs in der jeweilig eigenen konkreten Lebenswirklichkeit. Die Begriffe erscheinen uns damit als das Absolute, in anderen Worten als unverrückbare Objektivität. Keiner würde anzweifeln, dass es die von den Begriffen Lust oder Alter eingefangene Wirklichkeit gibt. Diese ihre Wirklichkeit erscheint als absolut. Relativ im Gegensatz zum absoluten Begriff scheint hingegen lediglich, wie unsere jeweilige Lebensbiografie in den Kategorien Lust und Alter zur Geltung kommt. Dabei fungieren diese Begriffe wie eine Brille, durch deren bestimmt geformtes Glas hindurch wir unsere Lebenswirklichkeit überhaupt erst begreifbar erfahren. Sie sind diesem Bilde folgend die Ermöglicher und Former unseres Denkens, Handelns, Erfahrens und Fühlens, kurzum unseres qualitativen Daseins als Menschen. Folglich gestalten wir unsere Wirklichkeit durch ihre Form hindurch. Sie sind diesem Verstehen nach Grundlage jeglicher Theorie und Praxis. An dieser Stelle wollen wir nun jedoch genau dieses scheinbar selbstverständliche Wesen der Begriffe hinterfragen und uns darauf besinnen, was eine solch absolute Objektivität der Begriffe eigentlich bedeutet. Denn wenn wir Begriffen eine naturgegebene Objektivität zuschreiben, dann ist alles menschliches Werden vorbestimmtes Schicksal. Wir sind der durch sie geformten Wirklichkeit unumgänglich ausgeliefert und können nur durch sie hindurch existieren. Die Welt ist dann im Wesentlichen unveränderbar, weil nur die Wirklichkeit der immer gleichen Begriffe bestehen kann. Alle qualitative Veränderung erscheint dann letzten Endes unmöglich, und wenn sie doch eintritt, dann überkommt sie uns wie ein Schicksalsschlag aus dem Jenseits, dem Unbegreifbaren. Diese Veränderung können wir dann nur noch gewaltsam unseren bestehenden Begriffen unterordnen und nur diesen bestehenden Begriffen dienend beschreiben, sodass das der Veränderung eigene, neue, qualitative Wesen und damit einhergehend die Erzeugung der Veränderung unerkannt, unbewusst bleibt. Das qualitativ Neue und seine Erzeugung ist dem Denken in objektiven Begriffen somit ein Mysterium. Dass wir jedoch als Gesellschaft unsere Wirklichkeit verändern bzw. erzeugen und sie nicht von Naturschranken vorbestimmt ist, beweist uns die geschichtliche Entwicklung der Beziehung der Menschen zueinander. Die Geschichte unserer Gesellschaft. Und eben diese Zivilisationsgeschichte resultiert in der gegenwärtigen Gesellschaftsform, in der alle menschlichen Beziehungen von Menschenhand angelegt sind und keine dieser Beziehungen zueinander durch eine den Menschen beherrschende Natur vermittelt wird. Beispiele dafür wären die umfangreiche Rechtsprechung oder die gegenwärtige Form der Arbeitsteilung, welche nicht durch die Natur erzwungen werden, sondern Nachweis einer menschengemachten gesellschaftlichen Wirklichkeit sind. Hinsichtlich Lust und Alter, wie auch aller anderen Begriffe, bedeutet das, dass in einer menschlich erzeugten gesellschaftlichen Wirklichkeit alle Dinge, die wir aus ihr heraus begreifen, auch menschengemachte Beziehungen von Menschen zueinander sind. Begriffe sind demnach keine festen, zeitüberdauernden Dinge, die aus dem Jenseits die Wirklichkeit zu dem zwingen, was sie ist. Begriffe sind vielmehr Beziehungen, die durch die Gesellschaft selbst angelegt werden. Dabei sind sie nicht nur Selbsterkenntnis dieser menschengemachten Gesellschaft, also bloße Theorie, sondern durch ihre Form hindurch werden die Beziehungen praktisch wirklich produziert bzw. reproduziert. Bewusst oder unbewusst erzeugen oder erhalten wir je nach Klassenzugehörigkeit diese Beziehungen und sind demnach auch Erzeuger und Behüter der Begriffsformen, durch die hindurch sie sich realisieren. Es lässt sich also sagen, dass Begriffe nicht von unmittelbarer Natürlichkeit, wie beispielsweise das unveränderbare Auf- und Untergehen der Sonne sind, sondern sie gehen aus der Gesellschaft, der Beziehung der Menschen zueinander hervor und formen und ordnen zeitgleich diese Gesellschaft, also die Beziehungen der Menschen zueinander. Begriffe sind somit nicht unveränderbar. Ihnen haftet keine Schicksalhaftigkeit an, ganz im Gegenteil, sie sind gemachte Formen, nach denen die Welt verstanden und gestaltet wird. Da das bisher alles sehr abstrakt ist, möchte ich versuchen, diesen Gedanken zunächst am Altersbegriff zu verdeutlichen. Dass das Altsein Ausdruck von Beziehung ist, scheint dabei im ersten Moment abwegig, weil wir es gewohnt sind, Begriffe als festbestehende Systeme von Merkmalen anzuschauen. Als Gegenstände, die in ihrem Inhalt trennscharf zueinander definiert und unterschieden sind. Dabei kreisen wir mit unseren Gedanken um diese umgrenzten Gegenstände, schauen sie an und beschreiben bzw. definieren sie anhand von Merkmalen. Wir nehmen also eine absolut theoretische Haltung ihnen gegenüber ein, ohne dabei zu verstehen, dass wir bereits durch die bloße Anschauung die Beziehungen rechtfertigen bzw. erhalten, die dem Begriff Alter gegenwärtig zugrunde liegen. Indem wir das Alter oder Altsein als ein solches begriffliches Ding erkennen und beschreiben, geht das eigentlich qualitative Beziehungswesen darin verloren. Denn Dinge kann ich nur erkennen, beschreiben und nutzen. Beziehungen hingegen sind erzeugbar, gestaltbar und formbar. Beim Altersbegriff kommt dabei anschaulich zum Ausdruck, dass wir nicht nur die dem Alter zugrunde liegende Beziehung erzeugen, sondern auch die Unkenntlichkeit, in der uns diese Beziehung erscheint. Dies erfolgt, indem wir sämtliche Merkmale bzw. Bestimmungen, vorneweg die Fixierung des Alters auf die Anzahl abgelaufener Lebensjahre, in das einzelne Individuum hineinverorten und dort dingfest machen. Alter ist damit als Quantität an die körperlichen Grenzen des einzelnen Menschen gebunden und folglich individuelles Schicksal. Sicherlich ist das Vergehen menschlichen Lebens eine bestehende Naturschranke, die an sich noch nicht der gesellschaftlichen Wirklichkeit zugänglich ist. Lediglich das quantitative Verlängern oder Verkürzen menschlichen Lebens sowie dessen qualitatives Wesen ist menschlich gestaltbar. Die naturbedingte Begrenzung menschlichen Lebens besagt aber nur die Begrenztheit zu einem gewissen Zeitpunkt, einem Endpunkt, da es sich beim Altsein als biografischen Lebensabschnitt jedoch um eine Kategorie des menschlichen Lebens, einer gelebten Lebenswirklichkeit und nicht um einen numerischen Grenzpunkt menschlichen Ablebens handelt, ist der Lebensabschnitt Alter der gesellschaftlichen, also menschengemachten Wirklichkeit unterstellt. Das Altsein realisiert sich also in der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Dass dem Begriff in der unmittelbaren Betrachtung nichtsdestotrotz eine individuumszentrierte Schicksalhaftigkeit anhaftet und in keiner Weise sein Beziehungswesen zum Ausdruck kommt, äußert sich vor allem in einer Vielzahl von festgelegten Bestimmungen, die das Alter um das zentrale Merkmal gelebter Lebensjahre herum als Tatsachenkomplex im einzelnen Individuum dingfest machen. Dabei fungieren die vielen Einzelwissenschaften als dienliche Hilfskategorien, um je nach Wissenschaft beispielsweise biologische Andersartigkeiten, das Sozialverhalten, die Optik oder die Leistungsfähigkeit zur Definition, also gegenständlichen Fixierung des Alters, heranzuziehen. So wird mit möglichst großer Präzision ein Begriff oder vielmehr eine Schublade geformt, in die man ab dem Eintreten der erforderten Merkmale hineingeworfen wird. Das Alter wird somit vordergründig ein endgültig fest verorteter Zustand, der wissenschaftlich begründet, definiert bzw. fixiert und durch die jeweiligen Maßstäbe und Bestimmungen der verschiedenen Bezugswissenschaften kalkulierbar, im Wesentlichen ökonomisch kalkulierbar wird. Die Verdinglichung und Fixierung des Alters als ein solches individuelles Schicksal weist dadurch von seinem menschlichen Beziehungswesen und damit seinem eigentlichen gesellschaftlichen Geburtsort weg. Das Alter ist demnach eine Beziehungsform, deren Wesen unter der Chiffre des tatsachenbasierten Begriffs sich bis zur Unkenntlichkeit verformt. Sämtliche Merkmale des Altseins scheinen so natürlich aus dem Individuum zu erwachsen. Und nichts an diesem Begriffskonstrukt weist unmittelbar auf das Beziehungswesen des Altersbegriffs und seine gesellschaftliche Herkunft. Das erzeugende gesellschaftliche Subjekt ist damit seiner Erzeugungsfähigkeit unbewusst und macht sich selbst zum Objekt des Geschehens. Gestützt wird dies, wie bereits angeführt, durch die vielseitigen Formen des rational verstandenen Denkens der Einzelwissenschaften. Beispiele dafür sind die biologische Reduktion auf Zellteilungsprozesse und oder Umstellung des Hormongefüges oder aber die scheinbare aus dem isolierten Individuum natürlich heranwachsende Hilfsbedürftigkeit bei gleichzeitiger Abnahme der Leistungsfähigkeit aufgrund eben solcher biologischer Veränderungen. In all solchen tatsachenbasierten Bestimmungen geht verloren, dass das, was wir mit dem Wort Alter begreifen, konkret in der Lebenswirklichkeit Tag für Tag menschliche Beziehungen zueinander ist und in eben dieser Lebenswirklichkeit fortwährend produziert bzw. reproduziert wird. Die Behinderung durch Treppenstufen, Ampelschaltung, Online-Banking und Bordsteinkante oder aber auch die Vereinsamung sowie die Altersarmut sind dabei nur die offensichtlichsten Ausdrücke dessen, dass man das Altsein nicht aus dem isolierten einzelnen Individuum herauslesen kann, sondern vielmehr das Altfühlen von Menschen für Menschen gemachte Realität ist. Eine Realität, die von einem Tag in den nächsten mutwillig am Leben gehalten wird. Wenn Menschen daher sagen, sie fühlen sich alt, dann steckt darin eine sinnliche Wahrheit, welche sich auf die durch Beziehungen konkret erfahrene Lebenswirklichkeit bezieht, die eine individuumszentrierte, rationalbiologistische Auffassung des Alters als Tatsachenkomplex niemals zu fassen fähig ist. Eine solche Rationalität in aller Konsequenz markiert diese Sinnlichkeit, ganz im Gegenteil, viel eher noch als subjektive Gefühlswelt, die mindestens vernachlässigt, wenn nicht gar als wissenschaftlich irrational unsichtbar gemacht wird. In diesem Gefühl kommt jedoch die konkrete lebenswirkliche Erfahrung zum Ausdruck. Und dass diese Erfahrung negativ oder positiv konnotiert ist, liegt nicht unmittelbar am isolierten einzelnen Individuum und einer beispielsweise naturwüchsigen Verbitterung, die mit den zunehmenden Lebensjahren heranwächst, sondern an der menschengemachten Lebenswirklichkeit, die für den Betroffenen in Form seiner alltäglichen Beziehungen erfahren wird. Diese Beziehungen sind gesellschaftlich angelegt und durch das Verkennen dieser als naturwüchsige, objektive Begriffe geben wir den gegenwärtigen Beziehungsformen eine Weihe für die Ewigkeit. Am Begriff des Alters verdeutlicht sich meiner Ansicht nach genau dadurch ganz besonders die Objektmachung des Menschen. Ähnlich kann man diesen Gedankengang auch auf die Begriffsform von Lust anwenden. Lust ist demnach eine durch die Gesellschaft angelegte bzw. vermittelte Beziehungsform von Menschen zueinander. Dabei variiert sicherlich der Grad der Vermittlung durch die bestehende Gesellschafts- bzw. Produktionsordnung. Jedoch denke ich, dass es auch hier abwegig ist, der Lust als Ding ein abstraktes, immer gleiches, unzugängliches Dasein zuzusprechen. Als Beziehungsform von Menschen zueinander ist sie nicht nur kultivier, sondern auch durch den Menschen erzeugbar und nimmt so ihre gemachte Funktion im Beziehungsgefüge der gegenwärtigen Gesellschaft ein. Auch hier gilt dann wieder, dass durch die Fixierung von Merkmalen die dem Begriff zugrunde liegende Beziehung und das diese Beziehung bestimmende gesellschaftliche Ordnungsprinzip zum Ausdruck kommt. So offenbart sich in der Definition von Lust als eine Art innere Natur, deren Treiben beispielsweise psychologisch oder biologisch ergründet bzw. dingfest gemacht wird, ähnlich dem Begriff des Alters eine Isolierung der Merkmale auf das einzelne Individuum. Dass Lust eine Beziehung zwischen Menschen ist, die von Menschen in dieser Form angelegt ist, geht darin unmittelbar verloren. Nimmt Lust eine starre, rationale, auf physiologische oder psychologische Vorgänge reduzierte Form an, so wird das Alter hinsichtlich der Lust nicht nur zur Verlustgeschichte, sondern es wird ebenso vergessen, dass durch das Zueigenmachen dieses dinglichen Begriffswesens hindurch die entsprechende Beziehung fortwährend erzeugt wird. Ein menschengemachtes Lustverständnis, welches systematisch den Menschen aus der Erzeugung ausschließt, begreift dann nur noch eine am und im Menschen vorbei existierende Welt aus Zahlen, Botenstoffen und abstrakt begründeten Verhaltensweisen, die wir uns unbewusst selbst erschaffen. Eine Lust, die nur aus dem Individuum hervorgeht, entschuldigt eine Gesellschaft für die von ihr erzeugte Wirklichkeit. Dieser Eingrenzung von Lust auf das Individuum liegt die moralische Schuldzuweisung nahe, dass im Falle eines lustlosen Lebens es alleine an der eigenen psychischen und physiologischen Verfassung liegt. Auf diese Weise wird ein lustloses Alter für die meisten nicht nur zum unumgänglichen Schicksal gemacht, sondern die Verantwortung dafür ebenso dem Einzelnen zugeschoben. Alter erscheint dann letztlich als körperliche und psychische Schuld. Wenn ich nun meine Auseinandersetzung mit der Thematik Lust im Alter resümiere, komme ich für mich zum Schluss, dass die begriffliche Fixierung von Lust und Alter, egal wie, ob biologisch, psychologisch oder anders wie, Ausdruck der momentanen Beziehung der Menschen zueinander und ihres Bewusstseins darüber ist. Für die nun folgenden Aussagen der beiden Befragten erachte ich es von daher als interessant, darauf zu achten, als was Lust und Alter verstanden werden, welche begriffliche Gestalt sie annehmen, inwiefern sich darin Beziehung offenbart und wie sich die Begriffe zueinander verhalten. Mit diesen Eindrücken im Gepäck möchte ich euch nun in den zweiten Teil dieses Podcasts, dem Interview, entlassen. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Die Interviews wurden separat voneinander zu unterschiedlichen Zeitpunkten geführt. Das heißt, beide Befragten wissen und wussten nichts voneinander, konnten mir also ganz voneinander unvoreingenommen antworten. Außerdem haben beide bereits einige Wochen im Voraus den ungefähren inhaltlichen Ablauf des Interviews ausgehändigt bekommen, um vorab eine Idee von den auf sie zukommenden Fragen zu haben. Die Interviews sind vom Aufbau in drei Frageblöcke unterteilt. Zu jedem Frageblock werde ich kurz meine Gedanken erklären, ehe Ursula und Werner dann selbst zu Wort kommen. Da es mein Anliegen war, keine abstrakte Definition, keine theoretische Formel aufgesagt zu bekommen, wollte ich beim ersten Frageblock und damit zum Einstieg in das Interview zunächst die direkte Frage nach dem, was Lust für die beiden ist, vermeiden. Vielmehr wollte ich das konkrete Erleben in Erfahrung bringen und stellte den beiden daher zunächst die Frage nach ihrer alltäglichen Lebenswirklichkeit, also dem Ablauf ihres Alltags.
Der Tag beginnt natürlich mit dem Aufstehen, ganz klar. Dann die ersten Schritte, die du machst, wie fühlst du dich? Und dann muss ich sagen, in meinem Alter, wenn der von deinen 206 Knochen fast keiner wehtut, dann ist es eigentlich schon, dann ist der Tag ja schon auf der besten Seite, würde ich sagen. Dann kommt natürlich der erste Genuss oder die Lust auf eine schöne Tasse Kaffee. Und das macht meistens mein Mann und dann riecht man das schon und dann hat man auch die Lust, Kaffee zu trinken. Das ist also der Rhythmus, den man ja eigentlich in meinem Alter wahrscheinlich immer frühmorgens hat. Dann dazu kommt natürlich auch Zeitung lesen. Zeitung lesen, ja, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Man kriegt ja von den Medien nur diese fürchterlichen, schlechten, fürchterlichen Dinge aufs Tablett oder schon früh zum Kaffee serviert mit der Zeitung. Ich gehöre zu den Menschen, die sich sagen, das arche Negative muss ich mir nicht ständig reinziehen. Ich lese jetzt Feuilleton, Nürnberg, ein paar lustige Sachen sind ja auch manchmal drin. Das lese ich, damit ich mir den Tag nicht mit den fürchterlichen Nachrichten schon ein bisschen, naja, kaputt machen nicht, aber trotzdem, man kriegt manchmal ein komisches Gefühl, wenn man das alles so liest. Naja, dann wird, ja, Mittagessen vielleicht und dann habe ich einen Garten. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich im Alter eine der tollsten Sachen überhaupt, dass du in einen Garten gehen kannst, du kannst dich bewegen, du siehst die Sachen Ja, wie alles kommt. Es ist auch für deine Seele, für dein Gesundsein, ist also ein Garten für mich. Jetzt, ich rede jetzt von mir, ist das eigentlich das Höchste. Und dann wird, wie gesagt, im Garten, der Tag ist vielleicht auch nur im Garten, wobei ich dann schon sagen muss, wir haben, oder ich habe in meinem Kalender auch immer wieder genug drinstehen, dass manches eben nicht zur Langeweile wird. Und auch ein Garten jeden Tag kann natürlich auch zur Langeweile ausarten, wenn dir gerade jemand am Gartentürle steht und du wieder ein Gespräch hast mit dem und dem und dem. Aber also das ist jetzt mal der Rhythmus eines normalen Tages, wenn man nicht jetzt wirklich ein Programm drinstehen hat. Aber in der Woche über habe ich also schon mindestens drei oder vier Dinge drinstehen, die den Tagesablauf ein bisschen verändern.
Und das ist natürlich, jeder Tag ist anders, ist klar. Man aufstehen, frühstücken, Toilette, dann Mittagessen, früher ein bisschen Nachrichten schauen, Fernsehen schauen. Und dann Nachmittag bin ich eigentlich dann unterwegs, jeden Tag. Ich habe es jetzt schon erwähnt, dass ich also sehr viele Tanzkurse besuche. Und das ist ja und dann. Die sind teilweise auch schon nachmittags, gehen um 3 dann los. Und es ist also dann und abends halt wieder daheim, Abendessen, Fernsehen schauen und dann ins Bett.
An diese Aussagen angeschlossen interessierte mich, welchen Teil ihrer Lebenswirklichkeit sie nun der Lust zuordnen, beziehungsweise auf was von diesen Dingen sie vorab bereits Lust haben und warum.
Wenn du einen Garten hast, das ist ja, wir haben eine, wirklich eine grüne Oase. Jeder, der sagt, ach, oh, Ursula, dein Garten und so. Das ist traumhaft schön, aber du wirst ihm einfach dann auch bequemer, dass ich dann zu meinem Mann sage, komm, jetzt geh mal auf die Räder. Mein Mann ist auch ein bisschen bequemer, muss ich leider sagen. Und ja, und dann, heute ist zu warm, oder das ist das, oder es regnet. Also ich persönlich würde mehr in die Natur hinaus, aber auch mit dem Fahrrad. Also mit dem Fahrrad, du hast andere Strecken, du siehst mehr Auto, nicht mit dem Auto in die Natur, das ist für mich uninteressant, aber mit dem Fahrradl und da spürst du alles so. Und das würde ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, aber da hält uns dann der Garten ein wenig zurück. Das ist es, der Garten ist ein Traum. Aber viele Male denke ich, jetzt hockst du wieder im Garten. Also da könnte ich mir vorstellen, dass mir das zum Teil noch einmal mehr gefallen würde. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben in unserem Monats- oder Wochenplan immer wieder was drinstehen, dass man sagt, naja, das rentiert sich nicht, jetzt will ich ein paar Stunden. Es dürfte an dem Tag gar nichts drinstehen. Damit du sagst, jetzt fahren wir da raus, dann gehen wir essen, dann schauen wir. Der Tag muss nur dann für diesen einen Zweck sein. Nicht zwei, dreimal was hineinpressen, das bringt nichts. Das würde mir nichts bringen. Aber Natur, ja, wenn wir im Urlaub sind, sind wir jeden Tag auch Stunden irgendwo an der Natur. Das ist herrlich. Und das genieße ich dann schon auch sehr.
Also wenn ich früh, oder nicht nur früh, sondern wenn ich weiß, dass nächsten Tag Tanzkurs angesagt ist, da freue ich mich drauf. Also Freude und Lust ist für mich fast vermischt. Ja, sagen wir mal, jetzt gehen wir mal weg. Jetzt hier im Sommer, ne? Abends ein schönes, kühles Hefeweizen. Da habe ich dann mittags schon Lust drauf. Da freue ich mich dann auch drauf. Ne? Also da gibt es schon ein paar Dinge, da ist man sich vielleicht gar nicht bewusst, dass man jetzt da Lust drauf hat. Man macht es einfach. Oder man abends mal ein Stück Schokolade. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, Mensch, ich habe jetzt da Lust drauf, sondern das isst man halt, ohne groß drüber nachzudenken. Ich meine, ich hätte freilich einmal Lust, eine Frau in den Arm zu halten, mit ihr zu kuscheln und so. Ne? Aber mangels Partnerin, also hätte ich freilich schon mal Lust drauf. Aber da muss erst mal jemand da sein, mit dem man das dann auch machen kann und die auch will. Worauf ich allerdings, sagen wir mal, mich auch freue und auch Lust drauf habe, abends, wenn ich dann daheim bin, puzzeln. Angefangen habe ich eigentlich schon, da war ich noch daheim als Jugendlicher mit 14, 15, 16 Jahren. Und dann war ich in der Bundeswehr in Regensburg. So, was machst du am Wochenende? Hier hinter die Kinder gibt, hast du ja kein Geld gehabt. Also halt Stube hingesetzt und puzzeln. Weil irgendwie muss man sich die Zeit ja vertreiben. Nachdem ich ein geduldiger Mensch angeblich bin, habe ich also jetzt keine Probleme. Und es ist für mich auch irgendwie ein Erfolgserlebnis. Und wenn es nur ein Teilchen ist, das ich jetzt finde von den 1000, das da reinpasst, ist ein Erfolg für mich. Und dann geht es aufs Nächste, auf die Suche aufs nächste Teilchen. Und dann auch, wenn ich sie dann fertig habe, manche habe ich dann bei mir daheim in die Wohnung hingehängt, aber die meisten habe ich dann, also dann hier beim Roten Kreuz oben, ist ja dieses Möbellager, da stelle ich sie halt hin und sollen sie damit machen, was sie wollen. Also schon fertig mit Rahmen und so, dann sollen sie halt dann verkaufen, egal was. Ich meine, ich könnte mich auch hinsetzen, so, guck in die Klotze rein. Ich meine, der Fernseher läuft nebenbei. Für mich ist der Fernseher mehr eine Geräuschkulisse. Weil ich brauche das, ich brauche sowas. Ich habe auch daheim als Kind Hausaufgaben. Da musste der Radio laufen, sonst konnte ich die Hausaufgaben nicht machen. Wenn mich dann auch einer gefragt hat, welches Lied wurde gerade gespielt, weiß ich jetzt nicht mehr. Einfach nur Geräuschkulisse. Es gibt schon Sendungen, wo ich Lust drauf habe. Wilsberg, ich weiß nicht, ob du den kennst. Krimiserie Wilsberg. Das ist, sagen wir mal, eine Krimiserie. Allerdings ist es mehr ein Krimi, wo wenig bis gar kein Blut fließt. Also man sieht es zumindest nicht. Aber die Dialoge zwischen den Schauspielern, die sind teilweise so spaßig, wo es auch ein bisschen so gekippelt wird. Und das freut mich dann. Oder Rosenheim-Cops zum Beispiel. Ja, solche. Dann gibt es aber auch Sendungen, wo der Fernseher nur halt nebenher läuft.
Ebenso war ich an den Dingen interessiert, auf die sie weniger bis keine Lust haben.
Ach, das gibt's eigentlich nicht, weil ich bin so großer Realist, dass es kann nicht immer nur das Schöne, das Tolle, das Höchste geben. Es gibt immer mal Dinge, die du jetzt nicht so arg gern magst. Das ist jetzt manchmal vielleicht ganz simpel Kochen. Kochen, nein, täglich muss ich auch nicht kochen. Aber das sind eigentlich winzige Sachen, wo ich sage, das gefällt mir jetzt nicht. Oder es ist eine schlechte Nachricht von jemandem. In meinem Alter hörst du leider immer mal sehr negative Sachen, Krankheiten oder sowas. Ja, das ist dann traurig. Das mag man natürlich nicht so gern hören, aber auch das musst du aufnehmen. Das musst du natürlich auch mit wegstecken können. So würde ich das jetzt mal sagen. Von den Dingen, die ich jetzt nicht so gern in einem Tag habe.
Naja, ein Haushalt zum Beispiel, ne? Wäsche waschen, bügeln, da hat man keine große Lust drauf, aber man muss es machen. Im zunehmenden Alter, das geht nicht nur mir, geht auch, habe ich auch von anderen schon gehört, ach, was ich heute nicht mache, muss ich das heute unbedingt machen, das kann ich morgen auch noch erledigen. Man schiebt es dann teilweise ein wenig so vor sich hin, weil man eben keine Lust drauf hat. Aber man weiß genau, irgendwann muss ich es machen. Aber heute nicht. Mensch, bei dem Bombenwetter, da gehe ich doch lieber raus und setze mich irgendwie in die Sonne, bevor ich mich daheim am Bügeltisch hinstelle. Mache ich halt das nächste Mal.
Nun stellte ich Ihnen abschließend zum ersten Frageblock noch die Frage nach den Auslösern Ihrer Lust.
Also die Lust kommt schon von mir selber, auch aus dem Herzen. Lust muss auch ein bisschen vom Herzen kommen. Das ist ganz, ganz wichtig auch. Aber ich schaue meinen Kalender, ich schaue vor allem auch mein Telefonbuch durch. Und dann sehe ich auch, mein Gott, oh, da muss der mal, da, ach da, die würde sich freuen und. Und dann habe ich auch Lust, mit demjenigen zu sprechen. Und ich merke dann auch, da habe ich richtig gewählt. Es war genau das Richtige. Und bei sowas, das ist eine Lust, die ich mir dann selber geholt habe, weil es mir auch gut tut. Und das sind meine Lustempfinden. Oder wie, wenn die Kattelrunde wieder ausmacht, dass sie dann mal freuen. Du, wie sieht's denn aus, Kalender? Und so, ja, ah, ach schön. Oh, ich freue mich drauf, wenn wir uns da sehen. Solche Sachen stimmungsvoll machen, aber in der Woche nicht jeden Tag von früh bis Abend. Also ist, wie gesagt, es muss ein bisschen dosiert sein.
Angesprochen wird man, sagen wir mal, viel durch die Werbung. Wenn ich es jetzt in Werbung sehe, Bierwerbung, oh ja, das wäre jetzt was Feines, ein schönes, kühles Bier. Ne? Oder dann auch, wenn man schöne Frauen sieht, hat man auch einmal Lust in dem Sinne. Mensch, die würde ich auch gern kennenlernen. Aber es ist halt dann auch oft so, dass man Angst hat, die Frau anzusprechen. Weil man eben auch die Erfahrungen sammeln musste, sie will nichts von der wissen. Und dann geht natürlich mit der Lust.
Nachdem nun zum Ausdruck kam, was in der Lebenswirklichkeit der beiden mehr oder weniger lustvoll in Erscheinung tritt, ging es mir im zweiten Frageblock darum, herauszufinden, was konkret es zur Befriedigung ihrer Lust braucht.
Also in erster Linie Natur. Natur, weil wenn wir die Natur nicht haben, die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur. Und das ist etwas Wunderbares, wenn man sich das auch bewahrt hat, dass man durch den Wald geht. Wenn ich irgendwo einen wunderschönen Baum sehe, dann gehe ich hin und ich umarme ihn und sage, gib mir deine herrliche Kraft. Da würden manche Menschen sich vielleicht am Kopf fassen und sagen, na, die spinnt jetzt auch. Aber da spinne ich dann gerne, weil das ist einfach mein Empfinden. Und gerade in der Natur oder auch in meinem Garten, diese Freude und diese Lust, die kommt dir dann auch aus dem Herzen. Und wenn das Herz dabei ist, dann empfindest du ja auch alles schöner und anders. Also auf jeden Fall, ja, und dankbarer. Also wenn jemand mit blinden Augen, oder nein, das darf man nicht sagen, blinde Menschen sehen sehr viel mit der Stimme und mit ihren Händen. Aber wenn man die Natur nicht richtig begreift, das wäre eigentlich schlimm. Und auch für mich. Also wenn ich irgendwo eingesperrt sein müsste, das wäre also für mich wirklich das Schlimmste, was ich mir denken könnte. Denn ich bin frei, ich bin im Land auch aufgewachsen, ich bin frei, natürlich, und das ist meines. Und das möchte ich auch mir bewahren bis ins hohe Alter. Wenn ich nicht mehr laufen kann, nicht mehr Radl fahren, dann muss ich halt, gibt es auch Möglichkeiten. Aber ich würde immer rausgehen. Immer rausgehen, immer Natur, Wald oder an einem See oder die Natur sehen und spüren. Und das ist das Wichtige. Spüren musst du das auch. Also das Herz muss auch dabei sein, unbedingt. Lust befriedigen ist ja auch bei jedem Menschen ein bisschen anders. Es gibt jetzt bestimmt Leute, die wahnsinnig gern lesen. Das ist auch ein Lustempfinden. Ich habe was über Buch gelesen. Oh, das muss ich haben, da habe ich Lust drauf zu lesen. Das kann jeder Mensch, der gerne liest oder der lesen kann, egal welche Gesundheit er hat. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Und darum kann auch so ein alter Mensch ein Lustempfinden. Was ich auch immer wieder lese und was ich selber gern mache, das sind Spiele und Karten. Und ich habe da mit meiner langjährigen Freundin, haben wir eine Kartelrunde. Und da habe ich ein solches Lustempfinden, das ist sagenhaft. Ich bin zum Beispiel jemand, der nicht gerne lang sitzt, aber beim Karteln sind mir 7 Stunden, als wäre das jetzt eine Stunde. So vergeht es, so ist man drin, so hat man die Freude und die Lust an dem Ganzen. Und das kostet nichts und das kostet dich nicht einmal deine Kraft, deines Körpers. Also das können auch Menschen, die dann nicht mehr so stabil sind, eine kleine Kartelrunde. Und dann, man muss auch nicht immer auftischen, ein Glas Wasser tut es auch. Aber eben, das können Menschen, die jetzt nicht mehr so mobil sind, die können das natürlich auch machen. Und irgendwo mit dem Bus wohin fahren, wenn das noch geht, viel sehen. Also es können ältere Herrschaften, die jetzt nicht mehr so mobil sind, die können viel erreichen und können sich viel Lust empfinden, zu sich holen und das auch ausleben. Also das gibt es auf jeden Fall. Da gibt es einige Möglichkeiten, die man zu einer Veranstaltung oder zu einer, ja, es wird ja immer wieder sehr viel angeboten. Und wenn man nicht ganz todkrank ist, möchte ich jetzt sagen, dann kann man das auch alles noch genießen.
Bleiben wir bei den schönen Frauen, dass die einfach mit mir ausgehen. Ob das dann was wird, das weiß doch vorher niemand. Aber man muss, ich sage mal, dem anderen zumindest mal die Chance geben, dass man sich kennenlernt. Ob daraus dann was wird, ob sich mehr entwickelt, schauen wir mal. Ich habe es vorhin mit Christina gesagt, ich hatte also beim Tanzkurs, ich sage es immer noch, meine Traumfrau gefunden, aber der bin ich völlig egal. Und das tut weh. So wie die mich abgewiesen hat, Das war, da ist in der Antarktis wärmer als unser Verhältnis. Also Verhältnis in Anführungszeichen. Ich meine, wie gesagt, die gab mir ja nicht mal die Chance, dass wir uns kennenlernen. Die habe ich gar nicht gekriegt. Und das tut weh. Da sitzen wir dann erst mal daheim und es ist traurig. Und dann noch, sagen wir mal, Lust auf etwas verspüren, egal was. Null. Erst mal die Enttäuschung überwinden.
Mich interessierte auch das, was der Befriedigung der Lust gegebenenfalls im Weg steht, was als Hürde zur Befriedigung der Lust empfunden wird.
Also da muss ich auch wieder sagen, ich gehöre anscheinend doch zu diesen Menschen, die eben durch ihren Optimismus, durch ihren Humor oder auch durch ihre Realität alles so sehen, dass ich sage, du bist jetzt in dem Alter, das kann nicht anders sein. Du musst Abstriche machen. Und dann bin ich eigentlich auch nicht traurig, dass ich jetzt, ich bin leidenschaftlich auch, habe ich Tennis gespielt oder Skifahren. Ja, das sind Dinge, die kann man dann nicht mehr. Ich habe 2 neue Knie, also da muss ich ja aufpassen. Und das ist dann natürlich die Realität. Das geht halt nicht mehr. Das kann ich nicht mehr machen. Aber ich bin deswegen überhaupt nicht ein bisschen unglücklich, dass manche Dinge nicht mehr so zu verwirklichen sind. Also ich bin jetzt vom Alter her nach früher mit nicht sehr vielen Dingen eingeschränkt worden. Denn du kannst im Alter, wenn man das mag, wenn jemand viel verreist war, dann kann er das ja heute auch im Alter machen. Und dann setzt er sich halt in den Bus nach und fährt nicht mehr mit dem Auto. Also man wird im Alter eigentlich nicht so sehr eingeengt oder seinen Wünschen nicht mehr nachgehen können. Das ist immer deine innere Einstellung. Traust du das zu? Brauchst du das jetzt unbedingt oder war das nur, weil du jünger warst, interessanter oder schöner? Also ich fühle mich da nicht sehr eingeengt. Natürlich lange Flugreisen oder sowas würde ich nie mehr machen. Das hat man jung gemacht. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Aber das ist für mich jetzt nicht eine große Einschränkung, wo ich sage, ach, naja, weil ich jetzt alt bin, kann ich das nicht mehr machen. Also das würde ich jetzt nicht so erklären. Ich fühle mich eigentlich noch so fit, dass ich fast noch an allem mitmachen kann. Was ich jetzt dann nicht mehr so kann, von früher 15, 20 Kilometer laufen. Ich bin eine leidenschaftliche Radfahrerin und das geht ja auch immer noch bis ins hohe Alter wahrscheinlich. Aber mit Laufen, wenn jemand Wanderungen ausschreibt und wo ich dann sage, nee, das schaffe ich nicht, das haut nicht mehr hin. Also da bin ich jetzt ein bisschen eingeengt. Oder auf einem Berglauf, wir sind ja auch einmal gewandert, das ist natürlich auch jetzt ein Problem, da bringst du den Schnaufer nicht mehr her. Also Bergwandern, das muss man sich auch dann fast abschminken, aber es gibt ja überall eine Bahn, dann fährst eben hinauf und machst oben einen schönen Panoramaweg. Also auch da kann man sich wieder das aussuchen, was deinem Alter entsprechend dir gut tut. Und das reicht ja auch. Ich muss ja dann nicht mich stundenlang aufkämpfen, was man halt früher gemacht hat. Da ist man ja auch belächelt worden, dass man die sagen, ja, hier und so weiter. Ja, aber es hat dazugehört, das hast du gebraucht. Das braucht man später nicht mehr. Diese Beweise braucht man dann später nicht mehr. Also der Alltag fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich habe nur eines, das ist aber durch eine schwere Krankheit auch, dass man an Füßen und an, das kann man ja, und Händen Polyneuropathie habe. Das heißt also, es fällt jedes fünfte Drum aus der Hand. Man hat das Gefühl dann nicht mehr so. Da denke ich mir oft, ach Gott, na, aber Gott sei Dank fällt alles nur nach unten und nicht nach oben. Aber das ist etwas, was mich schon ein bisschen ja, beeinträchtigt. Aber auch das ist nicht zu hoch anzusetzen. Mit dem kann man leben, mit dem kann ich vielleicht sogar 100 werden, wenn ich will.
Bei uns im Tanzkurs ist eine Dame, die ist 74, die schwärmt vom George Clooney. So schaue ich nicht aus. Das ist mir bekannt. Ja? Und ich sage immer, wenn man heute eine Dame kennenlernen will, die Erfahrung habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ob es immer bei jeder Frau so ist. Meine Rolex, mein Ferrari, meine maßgeschneiderten italienischen Schuhe. Dann kriegst du jede Frau. Wenn man das Kleingeld hat. Meine Meinung. Und die innere Schönheit, wo mir nachgesagt wird, dass ich die hätte, ich wäre offen, ehrlich, tolerant, verständnisvoll, rücksichtsvoll, die sieht man äußerlich nicht. Und wenn man mir die Chance nicht gibt, dass man diese innere Schönheit sieht, dann schaut man in die Röhre. Da gibt es ein schönes Lied von der Kerstin Ott, ich weiß nicht, ob das kennt. Manche Menschen sieht man nur im Dunkeln.
Braucht es für die Befriedigung der eigenen Lust andere Menschen? Beziehungsweise inwiefern kommen Beziehungen zu Menschen in der Befriedigung der Lust nach Ansicht beider Befragten zur Geltung?
Das ist eine ganz wichtige Frage, die du da stellst, denn die Menschen gehören auf jeden Fall dazu. Menschen sind sehr, sehr wichtig, und zwar Freundschaften. Freundschaften aber nicht, dass sie im Alter schauen, dass man sie daherbringt. Freundschaften macht man in jüngeren Jahren. Und dass Freundschaften sich auch lange bestehen, gehört es auch dazu, dass man sie pflegt. Pfleg heißt, dass man was tut, dass man anruft, dass man das oder jenes. Nicht immer warten, naja, du hast jetzt dich auch nicht gemeldet, das ist ja Quatsch. Sondern wirklich pflegen heißt, und dann hast du auch Freunde. Und Freunde und Menschen gehören bei mir ganz stark dazu. Ich hatte einen Beruf mit Menschen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich dann zu Hause war, da habe ich dann alles Mögliche getan, um unter Menschen zu sein. Also das hat mich, also alleine sein, nur mit seinem Partner, das würde mir nicht ausreichen, ganz ehrlich. Aber Menschen sind wichtig und muss man, ja wie gesagt, pflegen. Meine Schwester hat immer einen Satz gesagt: Die Verwandtschaft hast du, die Freunde kannst du dir aussuchen. Da denke ich so oft dran. Freunde kann man sich wirklich, und wenn du siehst, dass da kommt was her, dann hat man das. Ich habe eine Freundin, wir kennen uns 75 Jahre und auch alle anderen kennen wir uns viele, viele Jahre. Und das liegt jetzt nicht nur an mir, dass ich immer wieder anrufe oder sage, jetzt machen wir was oder das oder das oder das. Na, aber wie gesagt, es gehört dazu, Menschen zu haben und auch für Menschen was tun und ja, einfach auch was geben. Auch was geben. Ich muss auch sagen, wenn man irgendein Amt hat oder jemanden irgendwo unterstützen kann, das gibt einem selber so viel. Ich habe jetzt da an der Johanniser Kirchweih habe ich 4 Stunden Kuchen ausgegeben. Ja, das gibt dir so viel, weil die netten Menschen, ach, sie sind wieder da und das und ja, das tut dir gut. Alles, was du da machst, alles, was du Gutes tust, das geht zu dir zurück und es befriedigt dich und macht dich auch irgendwo glücklich. Also das ist eine ganz wichtige Sache, dass man mit Menschen zusammenkommt und Menschen auch anhört, ihre großen und kleinen Sorgen oder irgendwie. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Weil wie viele Menschen gibt es im Alter? Ich bin allein, ich bin allein. Ja, ja. Die Kinder sind weit weg. Und sie haben aber in jüngeren Jahren halt dann nicht ein bisschen was dazu beigetragen. Die einen können es nicht, das gibt es schon auch. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, ein bisschen Freundschaften zu schließen. Meine ich.
Wie gesagt, das liegt einzig allein an der entsprechenden oder an der fehlenden Partnerin. Die fehlt.
Weiterhin schien es mir an dieser Stelle auch sinnvoll, danach zu fragen, ob sie jeweils Lüste empfinden, bei denen sie meinen, dass deren Befriedigung nicht eintreten wird oder zumindest sehr unwahrscheinlich ist, dass diese befriedigt werden.
Na, da gibt es jetzt schon ein paar Dinge. Wenn ich von meinen Freunden dann Bilder sehe, wo sie jetzt dann auf Mallorca schön spazieren gehen, auf einer Rambla abends flanieren und die Palmen und das Meerwasser und so weiter, da denke ich mir, ach, das wäre eigentlich schon noch ganz schön. Aber es ist verbunden mit einem Flug, mit dem und dem. Und man wird dann im Alter ein kleines bisschen bequemer. Fauler möchte ich jetzt gar nicht so sagen. Aber man wird bequemer. Und dann denke ich mir, ist mir das die Sache wert? Auf der einen Seite wäre es mir die Sache wert. Da bräuchte ich aber jetzt einen Partner, der sagt, das machen wir jetzt. Dann würde ich mitmachen. Aber da fällt mir dann doch selber der Trieb, dass ich sage, ach, das muss man. Obwohl Mallorca ist vor der Tür, bei Sache, nach 2 Stunden bist du dort. Aber das sind wegen so Sachen, die würde ich ganz gern, glaube ich, ich muss immer sagen, glaube ich, noch ganz gerne machen. Das wäre noch so ein kleines Lustempfinden. Kann ich haben, muss ich aber jetzt gar nicht. Da bin ich ja wegen im Zweifel mit mir selber. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Wenn ich so schöne Bilder dann bekomme von jemandem, die da unter Palmen und an einer schönen Rambla spazieren gehen, Abendstimmung und tolles Wetter oder Wellenrauschen, dann denke ich mir, ach, das wäre eigentlich schon ganz schön, das würde dir jetzt schon gefallen. Ja, das sind eigentlich noch ein bisschen, weil es auch so Kurzstrecken, die man dann schon noch auch machen kann, das würde mir schon gefallen. Aber da habe ich dann eine innere Bremse immer noch ein bisschen drin. Also da bin ich immer so zweigeteilt. Auf der einen Seite möchte ich es gerne und dann denke ich wieder, naja, muss es sein, es müsste nicht sein. Aber ein bisschen wäre das mein Wunsch, schon noch einmal so wohin zu fliegen und dann da ein bisschen rumlaufen und einfach halt was anders sehen. Mein Mann und ich, wir bleiben jetzt innerhalb Deutschland und Deutschland ist hervorragend schön. Wir haben so schöne Ecken. Aber das ist halt was anderes, mal unter einer Palme zu sitzen, als jetzt da unter einem grünen Baum. Aber ich rede da immer ein bisschen mit zwei Zungen, muss ich fast sagen. Das eine möchte ich und das andere sage ich, muss es sein. Also ich bin zweigeteilt. Innere Bremse kann eigentlich nur Vernunft sein. Ich würde das eigentlich fast nur mit dem einen Wort, es ist die Vernunft, die Realität. Überleg dir, wenn du da jetzt was hättest, wo nicht sein sollte, wie wirst du versorgt oder sonstiges. Es ist ein Vernunftsdenken. Ist nicht immer richtig, aber ich meine, das ist bei mir so ein bisschen im Vordergrund, vernünftig zu sein. Muss nicht richtig sein, weil vielleicht hätte ich noch manche schöne Urlaube, wenn ich sage, jetzt, aber da gehört jetzt der richtige Partner dazu. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Wenn jetzt mein Partner, mein Mann sagt, das machen wir, wäre ich dabei. Nur mein Mann ist die allergrößte Bremse. Und ich bremse ja auch immer noch so mit verhaltender Kraft. Also dann kommt da natürlich nicht viel raus dabei. So ist es halt.
Ja, sicher. Auch wenn man weiß, dass es nicht funktioniert. Die Lust ist ja trotzdem da. Ja, zum Beispiel Sex mit jemandem haben. Obwohl ich genau weiß, also, dass es nicht funktionieren kann oder wird. Schauen Sie mal mein Alter an. Irgendwann lässt es alles nach.
Mit den Eindrücken dessen, was als Lust empfunden und dessen, was davon auf bestimmte Weise im alltäglichen Leben realisiert ist, war es mir im dritten und damit finalen Frageblock noch wichtig, die erfahrene Lebensrealität mit einer durch Lust bestimmten, abstrakten, vorgestellten Lebenswirklichkeit abzugleichen. Einerseits, um herauszufinden, ob die Lebensrealität mehr Hürde als Realisation von Lust darstellt, dem Lustempfinden also noch ein unausgeschöpftes Potenzial eingeräumt wird, andererseits aber auch, um zu erfahren, ob sich die beiden Befragten Lust in einer abstrakten Rohform vorhalten bzw. eher halten, nach deren Erfüllung sie sich sehnen. Die Frage war also, wie ein Wunschtag aussieht, der sich ausschließlich nach dem eigenen Lustempfinden gestaltet.
Das ist jetzt eigentlich eine Frage, die ich ganz komisch beantworten werde. Denn ein Tag, wo nur Lust drin ist, nur Freude, nur Angenehmes, das ist eigentlich auch fast langweilig. Denn ich muss sagen, die Lust soll man auch ein bisschen dosieren. Lust und Freude, das sind ja gewisse Dinge, die man auch ein bisschen ja, nicht dauernd haben muss. Denn alles, was man dauernd hat, wird ja langweilig. Also man fragt jeden der Geburtstag, auf was hast du Lust? Was wünschst du dir? Ja, und wenn ich ja solche Tage habe, wo dann nur Lust und Wunsch drin sind, das möchte ich gar nicht. Ich finde wunderbar, wenn ich meinen Tag habe, wo eine Sache drin ist oder zwei oder einfach, dass er angenehm war. Es muss aber nicht nur mit Lustempfinden zu tun haben. Denn Lustempfinden, das sind dann schon gewisse Dinge, die will ich mir ein bisschen bewahren. Ich will also auf das wirklich Lust haben. Das kann einmal irgendein Essen vielleicht sein. Oder ja, oder sich mit Leuten wieder treffen, wo ich sage, oh, da habe ich jetzt Lust, dass wir die wieder mal treffen. Aber das möchte ich ein bisschen dosiert haben. Also heute da, übermorgen da, aber nicht an einem Tag hätte ich eigentlich das Lustempfinden nicht, dass ich den ganzen Tag muss von früh bis Abend das bestens funktionieren. Das möchte ich gar nicht. Es muss bei mir die Lust immer noch auch ein Merkmal sein. Ach ja, na das war jetzt schön. Ach, das war toll, das hast du schon lange nicht mehr gemacht oder so. Es muss für mich immer noch etwas, ein kleines bisschen was Außergewöhnliches bleiben. Und nicht, dass jeden doch lustig und jeden. Nein, das ist langweilig. Das würde ich nicht so sehen wollen. Mein Alltag ist eigentlich, es ist fast ein Wunschdach. Der Wunschdach geht dir an, ich habe es ja schon gesagt, wenn du aufstehst und dir tut nichts weh, du kannst dich bewegen und das ist schon einmal, da ist der Tag schon einmal so positiv oder geht so positiv an, besser kann es gar nicht werden. Und alle anderen Sachen, die man reinpackt, wenn das dann auch passt, dass niemand sich verletzt oder so oder irgendwelche schlechten Nachrichten. Also mein Tag ist eigentlich, sagen wir mal, 95% immer ein Wunschtag. Weil wir schreiben uns das rein, was wir gerne möchten. Oder wenn ich wohin will, eine Ausstellung oder was, das schreibe ich mir rein. Sage ich zu meinem Mann, du, dann mache ich, ja, mach und geh noch. Oder treffe dich mit einer Freundin. Also wir machen beide, mein Mann macht noch Sport und so. Also wir machen unsere Sachen so, dass jeder sich wohlfühlt. Jeder kommt sozusagen auf seine Kosten, wie man so schön sagt. Und jeder ist irgendwo zufrieden. Und man muss auch als Ehepaar mal ab und zu mal ein bisschen Abstand haben. Darum lässt mein Mann mich gerne, wenn ich irgendwo Ausschreibung oder was, ah, da bin ich. Ja, mach. Und damit befriedige ich mich dann auch, weil ich sage, nur der Garten wäre mir zu langweilig. Ich bin ja ein wenig interessiert und ein wenig neugierig. Da muss dann immer noch ein bisschen was drin sein. Und so ist es. Ich kann sagen, mein Tag, wenn es mir gut geht von meiner Gesundheit, dann ist es eigentlich eine wunderbare Sache. Mehr wünsche ich mir eigentlich nicht. Wenn das so bleibt, dann bin ich ein glücklicher, sehr zufriedener Mensch. Es liegt nie ganz in deiner Hand, wenn du einen Partner hast. Das ist ganz klar. Mein Mann und ich, wir ziehen Gott sei Dank an einem Strang. Aber wir sind von unserer Art sehr unterschiedlich. Mein Mann ist der ganz ruhige. Ich bin die Verrückte, sagt man manchmal. Also ich bin halt Auftrieb auch unter anderem. Und da muss man sich dann schon ab und zu in der Mitte treffen. Das ist ganz klar. Aber nicht so, dass mein Mann mir, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt unbedingt mal morgen mit dem Radl fahren, dass er dann immer wieder und nein, dann sagt er, warte mal ab, wie ist es wieder, mach mal. Ja, also man muss sich schon ein bisschen abstimmen. Man kann nicht nur egoistisch sagen, ich will das jetzt. Ja, wollen oder will ist sowieso kein schönes Wort. Möchten, ich möchte gern, können wir das? Also ein bisschen muss man aufeinander zugehen. Also das ist schon auch sehr wichtig.
Also früh schon mal aufwachen und die Frau in den Armen halten. Zusammen aufwachen, zusammen im Bett frühstücken. Und dann einfach was zusammen unternehmen. Wobei ich immer sage, wenn Ehepaare auch zusammenarbeiten und sich dann wirklich 24 Stunden sehen, aneinander kleben, meiner Meinung nach, das kann nicht gut gehen auf Dauer. Ein gewisser zeitlicher Abstand muss einfach auch mal da sein. Und dann einfach mal, eben wie gesagt, schauen, was man am Tag so macht, halt mal absprechen. Wir gehen heute ins Schwimmbad und sage ich, ja, okay, können wir gehen, aber ich kann nicht schwimmen. Aber man kann ja trotzdem sich einfach auf die Wiese legen. Also das würde man dann kurzfristig entscheiden. Aber das wäre so ein Wunschtag. Überhaupt erst einmal den passenden finden. Also ich behaupte, und es sagen auch andere, wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich wäre also offen und ehrlich, rücksichtsvoll, tolerant. Das sind auch für mich, sagen wir mal so, die Eckpfeiler einer Partnerschaft. Also nicht Freundschaft, das ist ein Unterschied. Das sind für mich in einer Partnerschaft die Eckpfeiler. Ehrlichkeit, Treue, Vertrauen, Kompromissbereitschaft. Und Toleranz. Wenn man die fünf alle einhält, steht eigentlich einer festen Partnerschaft nichts im Wege. Und das kann aber die Partnerin eigentlich nur entdecken, wenn man halt einmal nicht nur einmal ausgeht, sondern halt sich öfters mal trifft.
Und somit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr konntet einen Einblick sowohl in die Lebenswirklichkeit von Ursula und Werner, wie auch in meine Gedankengänge und Fragen, die mich in der Auseinandersetzung mit der Thematik Lust im Alter beschäftigt und begleitet haben, gewinnen. Und ich hoffe weiterhin auch, dass ihr selbst Neugierde und eigene Fragen zur Lust und zum Alter entwickelt habt und diese euch vielleicht ebenfalls zu einer weitergehenden Auseinandersetzung mit der Thematik bewegen. Ich möchte den beiden Befragten nochmal ganz herzlich für ihre Teilnahme am Interview und für ihre Offenheit danken. Ich rechne es Ursula und Werner sehr hoch an, dass sie uns einen so intimen Einblick in ihr Leben gewährt haben, und ich hoffe, dass es vielleicht den einen oder anderen motivieren konnte, ebenfalls an einem solchen Podcast teilnehmen zu wollen. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch fürs Zuhören zu danken und euch einen schönen Resttag zu wünschen. Auf Wiederhören und bis bald bei Auf ein Wort, jüngeres Semester trifft älteres Semester.